Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Mischa Kreisgott, guten Tag. Und bei mir ist heute eine Frau, die schon seit Jahren ein abhörsicheres Handy besitzt, die ihre Mails verschlüsselt schreibt, die Mitglied der Enquete-Kommission des Bundestags zur Netzpolitik gewesen ist, die gerade Strafanzeige erstattet hat gegen die Bundeskanzlerin und viele derzeitige und ehemalige Mitglieder der Bundesregierung. Sie ist Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Die Zeit nennt sie die oberste digitale Bürgerrechtlerin. Sie selbst nennt sich einfach Nerd. Herzlich willkommen, Constanze Kurz.
Hallo, guten Tag.
Was ist denn die weibliche Form von Nerd? Nerdess?
Nerding? Ich glaube, es gibt gar keine weibliche Form. Ich glaube, Nerd ist ein Nerd, unabhängig vom Geschlecht.
Vielleicht ist es ein S.
Ja, vielleicht.
Das Nerd.
Müssen wir noch erfinden.
Fangen wir mal mit dieser Strafanzeige an. Das ist das Bizarrste. Natürlich, viele haben das in der Zeitung gelesen. Worum geht's da genau? Sie verklagen die Bundeskanzlerin und Mitglieder der Bundesregierung, dass sie nicht verhindert haben, dass wir ausspioniert worden sind.
Nein, eine Strafanzeige hat eigentlich den Zweck, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufnimmt. Das heißt, wir haben mit den Anwälten zusammen eine längere Argumentation aufgeschrieben, warum wir der Meinung sind, dass bestimmte Mitglieder der Bundesregierung, aber auch die Bundeskanzlerin, aber auch die Chefs der Geheimdienste in- und ausländisch sich schuldig gemacht haben vor dem deutschen Strafgesetzbuch, nämlich mit verbotener geheimdienstlicher Agententätigkeit oder der Beihilfe dazu. Und wir gehen davon aus, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen aufnimmt. Er hat es ja nun zum Teil getan, wegen des Abhörens vom Mobiltelefon der Kanzlerin. Aber wir erwarten, dass auch bei der Massenüberwachung mal ermittelt wird. Wir haben schließlich auch Strafgesetze. Und wir werden das noch erweitern. Denn jetzt kam heraus, dass wir als Chaos Computer Club auch ganz direkt betroffen sind. Die ARD und die Süddeutsche haben ja berichtet, dass quasi bestimmte Rechner, die wir betreiben, bestimmte Infrastruktur, ganz explizit gezielt überwacht wird, und da werden wir nochmal nachreichen.
Herr Range, der Generalbundesanwalt, das ist der Mann, der gegen die NASA ermitteln wollte. Wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass da wirklich zielführende Ermittlungen in Gang gesetzt werden?
Na, uns ist sehr viel vorgeworfen worden, natürlich, dass es eine symbolhafte Aktion sei, quasi populistisch und nicht inhaltlich begründet. Aber mein persönlicher Antrieb war von Anfang an, dass ich mich auch nicht damit abfinden will, dass wir Gesetze haben und dass die wahrscheinlich, zumindest wenn die Ermittlungen wirklich nicht stattfinden, einfach nicht für alle gelten. Ich bin fest der Überzeugung, dass er ermitteln sollte. Denn dass sich der Generalbundesanwalt, dass er sich hinstellt und sagt, also wir sehen hier nicht mal einen Anfangsverdacht. Geht ja nicht darum, dass man jemanden vor Gericht zerrt, sondern er ermittelt. Das halte ich eigentlich für eine Selbstverständlichkeit.
Constanze Kurz, heute Mittag bei NDR Kultur. Es geht um Menschenrechte, um Bürgerrechte. Es geht um Kühe und Computer. Es geht um selbstfahrende Autos, Internetmonopolisten und was man gegen sie tun kann. Herzlich willkommen. Die Polonaise aus dem dritten Akt der Oper Jewgeni Onegin von Peter Tschaikowski mit Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern. Da werden durch die US-Geheimdienste massenhaft Daten deutscher Internetnutzer abgezapft. Da werden Mobilfunk abgehört. Das ist kracht sogar das Telefon der Kanzlerin. Und immer waren die Reaktionen der Bundesregierung und des Generalbundesanwalts sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr abwartend. Man wollte die große transatlantische Freundschaft zu den USA nicht aufs Spiel setzen. Aber jetzt, nachdem man zwei Deutsche enttarnt hat, die der CIA zugeliefert haben, ganz klassisch wie im alten Spionage-Thriller, jetzt reagiert man und setzt den Chef der CIA in Deutschland vor die Tür. Constanze Kurz, ist das der Paukenschlag, auf den Sie immer gewartet haben?
Na, immerhin gab es doch eine Reaktion aus Washington, aber ehrlich gesagt bin ich eher der Meinung, dass man diesen Geheimdienstchef hier in Deutschland mal verhören sollte, denn möglicherweise ist er ja an Straftaten schuld. Insofern weiß ich gar nicht, ob es eine gute Idee ist, den gleich aus dem Land zu schicken.
Sie meinen, man sollte den befragen und ermitteln?
Natürlich, es ist ja gerade auch ein Teil dieses ganzen Skandals, dass unsere zuständigen Justizbehörden so inaktiv bleiben.
Würden Sie denn da auf dem diplomatischen Parkett alles aufs Spiel setzen, wenn Sie das Sagen hätten?
Nein, und ich glaube auch, dass eigentlich diese Freundschaft zwischen den Deutschen und den Amerikanern im Wesentlichen sehr gefestigt ist und dass auch die Bevölkerungen jeweils sehr wohl unterscheiden können, ob es hier ans Fundament dieser Freundschaft geht oder nicht. Ich glaube einfach, dass die Deutschen doch zu Recht empört sind, dass ja auch ein Gutteil der Amerikaner sehr wohl erkennt, dass dieses Verhalten nicht von allen gebilligt wird. Also, na, ich glaube, man könnte da auch noch härter politisch reagieren.
Wenn wir die beiden Fälle mal nebeneinander halten oder dieses Kaleidoskop von Dingen, die passiert sind, da wird die Kanzlerin abgehört auf ihrem Mobiltelefon und auf der anderen Seite gibt's Doppelagenten, die Dokumente weiterleiten. Eigentlich ist das Abhören doch viel schlimmer, oder?
Nein, ich glaube, der Vertrauensbruch ist hoch, wenn die Amerikaner sozusagen erwischt werden dabei, wie sie unmittelbar in unserem Machtzentrum heimlich Leute platzieren. Die Peinlichkeit ist natürlich größer für unsere Regierungschefin, dass sie abgehört wird und dass Obama indirekt das ja auch einräumen musste, also indem er gesagt hat, na gut, jetzt hören wir dich nicht mehr ab. Insgesamt stört mich natürlich an beiden Skandalen, dass der größere Skandal ja immer noch die Massenabhörung ist, also die Überwachung der gesamten Bevölkerung und dass das ja eigentlich politisch der wirkliche Skandal ist.
Was würden Sie fordern? Wie sollen wir mit unseren eigenen und auch mit den Geheimdiensten befreundeter Mächte umgehen?
Also ich glaube, zum einen muss man sich klar machen, dass wir hier Strafgesetze haben und unsere Justizbehörden sollten diese verbotene geheimdienstliche Agententätigkeit auch verfolgen, unabhängig davon, ob es Russen, Chinesen oder Amerikaner oder Briten sind. Ich denke, es ist sehr wichtig auch für das Vertrauen in den Rechtsstaat. Das andere ist natürlich eine ökonomische Frage, die man hier stellen muss. Deutschland ist eine wichtige Macht in Europa. Viele andere europäische Länder sind ja ebenfalls sehr empört. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit wäre, sozusagen die ökonomische Frage in den Vordergrund zu stellen, also die laufenden Verhandlungen etwa beim Freihandelsabkommen zu überdenken und also sozusagen da die Macht auszuüben.
Und wie eng würden Sie die Grenzen stecken? Denn die Diskussion läuft ja immer zwischen den beiden Polen Sicherheit und Bürgerrecht.
Und davon würde ich nicht ausgehen. Ich halte es für eine Chimäre, dass mit diesen massenhaften Geldern, ja, wir reden ja hier so um die 80 Milliarden Dollar im Jahr, die da verbraten werden, tatsächlich der nationalen Sicherheit viel bringen. Das ist ja auch nicht belegt. Aber man muss sich natürlich vor dem Hintergrund des deutschen Rechtsstaats sagen, dass die nationale Sicherheit der USA bei uns keinen Rechtswert darstellt. Ich denke, auch mit dieser Keule sollten wir uns nicht länger erschlagen lassen. Ich glaube, wir müssen die Geheimdienste zurückführen auf ein normales Maß, denn so wie das jetzt läuft, ist es sicherlich degeneriert.
Konstanze Kurz bei NDR Kultur, Datenschützerin, Informatikerin, Sprecherin des Chaos Computer Clubs und schon 2011 ist ihr Buch Die Datenfresser erschienen. Konstanze Kurz, wenn Sie das vergleichen, die Reaktionen damals und heute, wie hat sich das verändert?
Na, ich denke, damals war es noch sehr viel in der öffentlichen Debatte so ein Aufklärungsaspekt. Heute ist eigentlich jedem klar, wie die Geschäftsmodelle funktionieren. Seit dem Snowden-Jahr ist, glaube ich, auch allen klar, dass es also ein richtiges Problem mit der staatlichen Überwachung gibt und dass diese Bereiche auch konvergieren. Das heißt, dass die staatlichen Stellen auch unmittelbar von den kommerziellen Konzernen Daten abgreifen. Damals ging es eher noch darum, solche Geschäftsmodelle zu verstehen, überhaupt die technische Entwicklung abzuschätzen. Ich glaube, jetzt sind wir halt 2 Jahre oder 2,5 Jahre später und gibt wohl kaum noch jemand, der nicht versteht, dass Daten sozusagen ja eigentlich Geld wert sind und dass die Geheimdienste im Wesentlichen machen, was sie wollen. Dennoch glaube ich, so ein bisschen wird immer runtergespielt, wie die Menschen selbst damit umgehen. Denn ich habe schon den Eindruck, dass es auch ein verändertes Verhalten gibt. Nicht so ein Kippen von schwarz auf weiß, sich dem ganz entziehen und irgendwie so Datenirremit werden, sondern eher, dass man ein bisschen stärker darüber reflektiert, so im Alltag. Was benutzt man eigentlich auf dem Rechner und auf dem Mobiltelefon? Ich glaube schon, dass sich da auch so ein Umdenken einstellt.
Wo beobachten Sie das?
Naja, zum einen, womit es sehr deutlich wurde, war diese Übernahme von WhatsApp. Also der große Konzern Facebook hat ja so einen Messaging-Dienst, also so einen Kurznachrichtendienst übernommen, WhatsApp. Und die Zeitungen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum waren voll von 10 Alternativen, so Vorschläge, die Journalisten machten, wo kann man hinwechseln. Die waren übrigens auch nicht immer gleich. Also das heißt, unterschiedliche 10 Alternativen. Und man hat in Deutschland beobachten können, dass sehr viele wechselten, also nicht mehr einverstanden waren, dass dieser Konzern jetzt nur auch noch den Kurznachrichtendienst übernimmt, sondern dass in diesen Übersichten auch sehr viel betont wurde, wie ist die Datennutzungsdirektive des Unternehmens, wie ist die Verschlüsselung. Man hat einfach gesehen, dass das eine andere Priorisierung ist. Dafür kann man einige Beispiele finden. Der Diskurs in Deutschland ist halt so ein bisschen skeptischer geworden. Und wenn man jetzt sieht, also wie sich etwa der Chef dieses großen Konzerns Google so ein bisschen rechtfertigend in der deutschen Zeitung im FAZ-Feuilleton äußern musste und wie der teilweise auch geholzt wird gegen die Netzkonzerne, so kann man schon sagen, dass es eine kritischere Öffentlichkeit gibt.
Was auch an diesem Herrn Snowden liegt, der vor ziemlich genau einem Jahr seine ersten Knaller veröffentlicht hat. Was von den Dingen, die herausgekommen sind innerhalb der letzten 12 Monate, hat Sie wirklich überrascht?
Na, da waren schon ein paar Aspekte dabei, die mich, obwohl ich mich schon länger mit diesen Techniken der Geheimdienste beschäftige, überrascht haben. Ich glaube, am stärksten war das wohl die Tatsache, dass neben dieser Massenüberwachung ja im Bereich der offensiven Strategien eine Menge passiert. Also die bezahlten Hacker, diese, man muss das ja so nennen, Horden von Hacker, die von diesen Geheimdiensten gegen alle möglichen Ziele sozusagen losgehetzt werden. Das hat mich schon überrascht, in welchem Maße diese Geheimdienste Spionagesoftware selbst verbreiten, auch automatisiert verbreiten, inwieweit die Geheimdienste auch diesen Schwarzmarkt bezahlen, sozusagen unserem Steuergeld, wo solche Sicherheitslücken gehandelt werden und wo sozusagen ja auch Kriminelle dealen damit. Das hat mich schon überrascht und glaube zum Zweiten auch die Angriffe gegen Infrastrukturen. Also der große Skandal, der sehr in Belgien debattiert wurde, wo der große Telekommunikationsanbieter Belgacom angegriffen wurde, so richtig Hardcore-Angriff, war ich schon überrascht. Das ist ein NATO-Land und sozusagen ja eigentlich eine befreundete Nation.
Angegriffen durch Geheimdienste.
Ja, richtig. Also hier hat sich die NSA noch im Verbund mit dem britischen GCHQ so richtig die Administratoren in dieser Infrastruktur rausgesucht und deren Rechner infiltriert. Also eine richtige offensive Maßnahme. War ich schon überrascht.
Konstanze Kurz, heute Mittag bei NDR Kultur. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, welche Musik sie wohl mitbringen würde, ich hätte wahrscheinlich falsch geraten. Giovanni Girolamo Capsberger, Musik aus der Blütezeit der barocken Lauten. Wie sind Sie darauf gekommen? Woher kennen Sie das?
Es hat einen persönlichen Grund. Ich bin sozusagen mit einem der Akteure bekannt. Und ja, so bin ich überhaupt mal dazu gekommen, solche Musik zu hören. Das ist ja eher ungewöhnlich.
Ja, allerdings. Wir hören L'Arpeggiata für Theorbe und es spielt auf diesem Instrument, was 2 Meter lang ist, unendlich viele Seiten hat. Schauen Sie sich mal an im Internet, die Theorbe oder Chitarrone heißt sie. Darauf spielt Ricarda Hornig. Ricarda Hornig, Theorbe mit der L'Arpeggiata von Giovanni Girolamo Capsberger bei Klassik à la carte auf NDR Kultur, wo heute Konstanze Kurz zu Gast ist, die Sprecherin des Chaos Computer Clubs, den es schon seit 1980 gibt, eine ganz schön lange Zeit. Aber es mag am Namen liegen, lange hatte der Chaos Computer Club so ein Image eines chaotischen Anarchistenhaufens, der Illegales tut. Inzwischen verhindert er mit dem Bundesverfassungsgericht Wahlcomputer, die manipulierbar seien, kämpft für Bürgerrechte in der digitalisierten Welt. Ich weiß vom Chaos Computer Club, dass er regelmäßig Kongresse abhält, Pressemitteilungen rausgibt. Ich weiß aber gar nicht genau, was ist das eigentlich für eine Struktur? Gibt es Clubhäuser, wo Sie sich treffen?
Ja, wir sind schon auch ein typischer deutscher Verein in gewisser Weise mit einer Satzung und mit einem Vorstand und einem Kassenprüfer. Und wir haben eigentlich in vielen großen deutschen Städten, da haben wir so Vereinsheime, würde ich es jetzt mal nennen, also Orte, wo sich Hacker zusammenfinden mit einer Küche und mit ein paar Sofas und natürlich ganz viel Netz. Und die Struktur ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man sich eben nicht nur virtuell trifft, sondern eben auch mal zusammenhockt. Und in vielen dieser regionalen CCC, so also Vereinsräume, manchmal Räume, manchmal so ein bisschen größere oder kleinere oder an Unis angesiedelte Zimmer, da finden einfach regionalen Projekte statt, wo man eben gemeinschaftlich bastelt oder programmiert, je nachdem, wie so die Interessen sind.
Wenn man sich für diese Dinge interessiert, kann man dann einfach da hingehen, klingeln und sagen, ich will hier mitmachen?
Ja. Die meisten dieser regionalen Clubs haben offene Tage, mehrere oder mindestens einen die Woche. Manche sind auch komplett offen, kann man immer hingehen. Es wird natürlich eher Leute, also werden da hingehen, die so ein bisschen Technikinteresse haben. Also die verbindende Klammer ist natürlich die Technologie, aber auch so ein bisschen die Geisteshaltung. Also wie geht man an eine Technik ran?
Was ist das für eine Geisteshaltung?
Nein, ich glaube, die meisten Hacker wollen sich nicht so gerne Grenzen setzen lassen im Sinne von irgendeine Funktionalität, die ein Hersteller vorschreibt oder eine technische Grenze, die so artifiziell gesetzt wird. Da gehen Hacker ganz gerne drum herum.
Das ist ein bisschen nebulös in der Geschichte des Chaos Computer Clubs, denn es gab auch immer wieder Trittbrettfahrer, die tatsächlich kriminell gehandelt haben. Das ist jetzt nun schon ein paar Jahre her, aber gerade ist auch vor ein paar Monaten was passiert. Da gab es einen, in Anführungszeichen, Angriff auf das Mail-Netzwerk der Universität Karlsruhe, wo dann, sie rollen schon mit den Augen, wo dann Liebesmails von Professoren an Studenten wild herum, viele, viele tausend automatisch verschickt worden sind. Das ist ja eigentlich verboten. Wie stehen Sie dann dazu?
Wir haben eigentlich solche Vorfälle wie jetzt bei der Hochschule Karlsruhe, dass also jemand ein falsch konfiguriertes Mailsystem ausnutzt, also ein Fehler eigentlich in der Konfiguration und dann eben wie wild Mails rumschickt zwischen den Mitgliedern der Hochschule. Wir haben eigentlich jedes Jahr solche Vorfälle, weil wir eben mehrere tausend Leute auf unseren Kongressen haben. Die Netze sind vollständig offen und viele probieren da ihre Fähigkeiten aus im Sinne von Sicherheitslücken, die sie entdecken können. Was kann man eigentlich damit machen? Kommt sehr häufig vor. Nun ist es so, dass wir natürlich als Club auch so eine Art, wir haben da so eine Ethik-Hotline, da kann man, bevor man auf den Enter-Knopf drückt, auch mal anrufen. Und wenn man so sagen, es gibt natürlich immer die Frage, wie man damit umgeht, dass Leute, denen man Netz zur Verfügung stellt, auch einen Missbrauch treiben. Also wir versuchen in der Regel zu thematisieren. Hier war es so, dass die Hochschule natürlich sehr erbost war, einfach weil eben Mitglieder der Hochschule auf diese Liebes-E-Mail auch reagiert haben und dann gab es natürlich so mal soziale Verwerfung. Im Wesentlichen ist für die Hacker-Community hier in Deutschland aber so eine Hacker-Ethik, die wir auch verschriftlicht haben, die ist schon konstituierend. Also da gibt es auch so eine Art zwischen den älteren und jüngeren Hackern, so eine Art Wissensweitergabe, weil eben, wenn man so, der Umgang mit Computersystemen immer auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Allerdings bei all diesen Sicherheitslücken oder wenn es so zu solchem Missbrauch kommt, muss man sich in der Regel auch die Frage stellen, was hat derjenige davon zu verantworten, der dieses System zur Verfügung stellt? Weil den Fehler hat ja nur jemand gefunden. Jemand anders hat ihn aber auch so konfiguriert. Also hier sind oft mehrere Akteure, die sich dieser Verantwortung stellen müssen.
Das heißt aber, wenn ein Mitglied des Chaos Computer Clubs aus dem Netz des Chaos Computer Clubs heraus so etwas tut, würden Sie den auch nicht ausliefern, in Anführungszeichen, sondern das schon decken?
Nein, wir haben das eigentlich gleich so gebaut, dass wir für die vielen tausend Leute, die zu uns zum Kongress kommen, gar keine Daten erheben. Deshalb stellt sich für uns nicht die Frage, ob wir jemanden dann irgendwie, wenn sich wer beschwert oder jemand geschädigt wurde, irgendwie preisgeben. Und das ist natürlich schon mal so, dass wir in den vielen Jahren ab und an mal Vorfälle hatten, wo wir dann auch gesagt haben, oh, das ist wirklich, das ist eine Straftat. Also wir hatten in all den Jahren einmal einen Fall, wo wir Bilder in unseren Netzen bei dem Kongress gefunden haben, die den Missbrauch von Kindern zeigen. Da haben wir natürlich dann schon auch versucht, diesen Menschen von unserem Kongress zu entfernen. Aber in der Regel dafür, dass da tausende Leute zusammenkommen, ist es halt extrem friedlich. Und oft ist es auch so, dass sehr viele hundert Sicherheitslücken schlicht gemeldet werden. Also dass man Anbieter darauf hinweist, dass sie Probleme haben. Also ich glaube, der positive Effekt überwiegt die paar Missbrauchsfälle ganz deutlich.
Sie haben von dieser Hacker-Ethik gesprochen, wie eine Präambel, wie ein kleines Gesetzbuch. Was bedeutet das denn? Denn provozieren wollen Sie ja auf Sicherheitslücken aufmerksam machen. Wo ist die Grenze gesteckt?
Naja, die Hacker-Ethik hat natürlich eine gewisse Historie. Jemand war mal ein Journalist, Stephen Levy, hat diese Hacker-Ethik mal aufgezeichnet in einer sehr frühen Zeit der Hacker-Community in den USA. Und wir haben die dann Jahrzehnte später übersetzt und adaptiert und ein bisschen erweitert. Das sind so Grundsätze. Also eben aus einer Zeit, wo, glaube ich, noch sehr umstritten war, was man eigentlich mit Computern machen kann. Deswegen gibt es so Grundsätze in der Hacker-Ethik, die sagen, dass man Kunst und Schönheit mit einem Computer schaffen kann. Und natürlich haben wir so eine Grundsätze wie, dass man private Daten schützen soll, aber öffentliche nutzen soll. Vor allen Dingen ist aber so festgeschrieben in der Hacker-Ethik, dass dieser Gedanke, Wissen zu teilen, irgendwie gemeinschaftlich an technischen Systemen zu arbeiten, der ist daran festgehalten, unabhängig davon, was jemand kann oder wie viel Geld er hat oder welche Haarfarbe er hat. Also so eine Grundsätze sind dort so, wie das eben in typischen aufgeschriebenen Ethiken ist, also keine wirklich normative Ethik. Aber sie ist natürlich, glaube ich, eigentlich von ihrem Zweck her eher, das sind so Grundsätze, über die man immer wieder reflektieren, streiten und im Einzelfall, wenn man nämlich vor so einer vor so einer Problematik steht. Also man selber sich eigene ethische Handeln überlegen muss. Dann kann man auch so eine Grundsätze zurückgreifen. Sie dienen mehr so als Diskussionsgrundlage. Das war, glaube ich, sehr wichtig, um sich selbst zu positionieren. Das Hackerbild ist ja immer ambivalent gewesen. Also weil ja einfach Kriminelle, die ihre Fähigkeiten ausnutzen, sich nicht abgrenzen von einem Hacker, der eine Ethik hat. Also der, gerade in den Boulevardmedien ist der Begriff ja nach wie vor unglaublich zweischneidig.
Der Begriff Hacker.
Ja. Also denke, das war auch ein Statement, um sich abzugrenzen.
Inwiefern betrifft das auch das Privat- und Arbeitsleben der Mitglieder? Ich will sagen, wenn jetzt jemand bei Microsoft, bei Facebook oder bei Google arbeitet, ist der bei Ihnen willkommen? Weil das ja Unternehmen sind, die nicht unbedingt den frei verfügbaren Code, die Offenheit der Programmiersprachen.
Na, es hat sich natürlich über die Jahre sehr verändert. Also zum einen von der Seite, dass man früher nicht gesagt hat, dass man Mitglied im CCC ist. Ich hätte das mir damals an der Uni nicht getraut. Das hat sich also erst so in dem Wandel ergeben, dass man das sagen kann. Und andersrum ist natürlich so, dass wir prinzipiell offen für jeden sind. Denn nur wenn man jetzt vielleicht bei einem Internetkonzern arbeitet, der generell, weiß ich nicht, seinen Quellcode nie offenlegt oder auch Geschäftsentscheidungen trifft, die man fragwürdig finden kann, auch ethisch fragwürdig finden kann oder überhaupt ein Geschäftsmodell hat, wo man kritische Fragen stellen sollte, heißt das natürlich nicht, dass man nicht Mitglied werden kann und sein eigenes Tun da auch thematisieren kann. Im Gegenteil, wir haben das sogar relativ häufig. Denn die Gewissensbisse, die man manchmal im alltäglichen Arbeiten mit Computersystemen hat, die kann man vielleicht am besten mit anderen Leuten zusammen dann irgendwie diskutieren. Das haben wir relativ oft.
Klassik à la carte auf NDR Kultur. Heute Mittag bei mir zu Gast Constanze Kurz, Datenschutzaktivistin, Informatikerin und Hochschullehrerin in Berlin. Jetzt haben wir uns beinahe verquatscht hier während der Musik. Oh. NDR Kultur, Klassik à la carte. London Calling war das von Michael Giacchino, mitgebracht von Constanze Kurz, die heute Mittag mein Gast ist und im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht hat. Das sieht von außen ganz harmlos aus. Es ist hübsch bunt, neugierige Augen gucken einen vom Cover an und der Titel ist auch ansprechend: Arbeitsfrei. Ein Buch geschrieben von Constanze Kurz gemeinsam mit ihrem Kollegen Frank Rieger. Der Untertitel allerdings, der gibt dann schon zu denken: Eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Und im ersten Teil der Expedition geht es zu Automaten, Robotern in Ölraffinerien, in der Automobilindustrie, aber auch ausgerechnet auf dem Bauernhof. Wo gibt's da Roboter?
Na, auf einem Bauernhof gibt es mittlerweile eine ganze Menge Roboter. Bekannt ist sicherlich so Melkroboter, die gibt es ja seit vielen Jahren. Aber wir haben auch so Roboter entdeckt, die sich Spaltenroboter nennt. Die schieben die Kuhfladen weg. Da braucht also niemand mehr mit der Hand den Stall reinigen.
Wie sehen die aus?
Es sind so kleine, ein bisschen wie ein großer Rasenmäher und die bewegen sich halt selbstständig in diesem Stall.
Wie diese Staubsauger, die jetzt auch schon manche Menschen in
so ähnlich,
Häusern
eine
haben.
Ähnlich, genau, eine ähnliche Technik. Aber generell die Technisierung, Roboterisierung, aber auch die ganze Vernetzung und Verdatung, die Kühe sozusagen sind komplett verwanzt, wenn man so will, die ist natürlich auf heutigen Bauernhöfen weit fortgeschritten und nur sehr wenige Menschen müssen überhaupt vor Ort sein. Wir haben viele dieser, also unsere Stationen natürlich immer so am Wochenende besucht, weil wir einfach ein Jahr lang uns verschiedene Branchen angesehen haben. Am Wochenende sieht man oft, also auf großen Bauernhöfen, nur noch eine Person oder überhaupt nur noch jemand, der sozusagen immer am Telefon sitzt, falls die Computer melden, dass es ein Problem gibt.
Und das Problem könnte da sein, Kuh hat Fieber. Also was wird da gemessen, wenn Sie sagen, die Kuh ist verdrahtet?
Ja, man misst besonders also in der Körpertemperatur, also medizinische oder biometrische Daten. Manchmal werden Kühe intensiver überwacht, wenn sie bestimmte Krankheiten haben oder Medikamente bekommen oder schwanger sind oder solche Sachen. Und in der Regel wird dann halt zurückgemeldet, wenn es ein Problem gibt. Aber wenn es keins gibt, sind eigentlich da die Kühe vielfach allein. Die gehen ja auch selbst in den Melkroboter, wenn sie dazu gerade Lust haben. Also das ist eine interessante, fand ich auch interessant. Die Bauern haben erzählt, dass die Kühe das sehr viel lieber mögen, weil sie eben selber entscheiden können, wann sie gemolken werden. Die gehen dann einfach dahin, lassen sich melken, kriegen dann so ein Leckerli als Incentivierung und gehen dann wieder zurück zur Stelle, wo sie im Stall stehen. Fand ich interessant.
Ich muss da noch zwei praktische Rückfragen stellen. Die gehen in den Melkroboter rein, wenn sie das Gefühl haben, jetzt wird's Zeit.
Ja.
Wie findet der denn den Euter, die Zitzen? Warum geht da nichts schief?
Na, zum einen, diese Melkroboter haben heute natürlich auch eine Verdrahtung mit den anderen Systemen. Das heißt, so ein Roboter weiß, welche Kuh genau in den Melkroboter geht. So wird zum Beispiel dann auch bestimmt, welche Art von Leckerli die Kuh dann kriegt, weil die haben angepasste, individuelle Leckerlis. Und selbstverständlich haben die eine Sensorik, sodass die sehr genau, also sozusagen den Körper der Kuh erfassen können. Es ist auch oft, wenn man jetzt auf die Hygiene guckt, sehr viel besser als bei menschlichen Melkern, weil man natürlich solche Dinge automatisieren kann und auch die Reinigung automatisiert verläuft.
Ein weiteres Beispiel, was vielleicht technisch gar nicht so besonders ist, aber uns doch ganz schön aus der Bahn wirft, das sind die selbstfahrenden Autos. In Ihrem Buch gibt es da mehrere Kapitel drüber und gerade letzte Woche gab es eine Veröffentlichung, dass Daimler-Benz selbstfahrende Lkw testet auf deutschen Autobahnen. Was für ein System ist nötig, damit man im Auto nicht mehr selber am Steuer sitzen muss?
Na, uns hat diese Frage besonders interessiert, weil zum einen die Autos natürlich irgendwie so Deutschlands Lieblingskind sind und wir sind ja eine Autofahrernation und weil diese technologische Schwelle, dass die Rechner, die Speicherkapazität, die Prozessorenmöglichkeiten jetzt so weit sind, dass wir das unmittelbar können, weil eben die ersten autonomen Autos fahren. In erster Linie sind die Autos heute vollgepackt mit Sensorik. Und natürlich können diese selbstfahrenden oder teilweise selbstfahrenden Autos bestimmte Dinge sehr viel besser erfassen als Menschen. Wir können nun mal nicht 360 Grad schauen. Wir haben Schwierigkeiten als Menschen, wenn es dunkel wird, noch normal zu schauen. Da können natürlich technische Systeme mehr leisten. Andererseits können sie natürlich bestimmte Dinge nicht, die wir können. Ja, ein simpler Seitenblick von mir vielleicht auf eine bestimmte Felge im Auto neben mir, da habe ich Schlüsse, wird der rasen oder wird der eher langsam fahren und wenn ich eine Mütze sehe oder einen Bart oder einen Aufkleber. Aber ich glaube, insgesamt ist natürlich die Möglichkeit, mit technischer Sensorik eine Verkehrssituation zu erfassen und zwar sehr viel weiter, als Menschen gucken können und in alle Richtungen, wird dazu führen, dass es natürlich insgesamt weniger Unfälle gibt, auch weil diese Fahrzeuge sehr defensiv programmiert sind. Die rasen halt nie, natürlich haben die keine Aggressionen, die schlafen auch nie ein und sind müde oder überlastet oder haben andere Probleme. Es wird trotzdem eine interessante Frage werden, wenn es das erste Mal zu einem Unfall kommt, selbstverständlich.
Und wer ist dann verantwortlich? Der Hersteller?
Ja.
Der Besitzer?
Der Programmierer?
Ja.
Also, aber nicht nur deshalb, sondern auch, weil Menschen sehr viel eher akzeptieren, dass Menschen Fehler machen und eben auch andere Menschen totfahren oder verletzen. Und bei Maschinen wird diese Toleranz sicherlich erstmal nicht da sein, dass man sagt, okay, da hat jetzt jemand mit einem autonomen Auto jemand überrollt oder so. Nun ist es einfach deshalb noch keine Debatte, weil es nicht passiert. Beispielsweise ein autonome Google-Auto, was ja in den USA auch bereits fahren darf, hat über 100.000 Meilen bereits hinter sich, weit über 100.000. Und es gab noch nicht mal ein Ticket. Also im Sinne von zu schnell fahren oder mal bei Rot.
Falsch parken.
Ja. Also das heißt, die sind natürlich sehr stark noch überwacht in diesem Prototypen und eben sehr, sehr defensiv. Es ist auch ein interessantes Gefühl. Hier in Berlin fährt ja nun schon so ein Team.
Sie haben drin gesessen.
Ja, genau. Man hat ja auch eine emotionale Beziehung dazu, weil man natürlich einen gewissen Verlust der Kontrolle hat, wenn man da sitzt und niemand lenkt, also kein Mensch. Aber mir persönlich und meinem Co-Autor ging es sehr schnell so, dass man noch Vertrauen zu der Maschine hat.
Das hat einen dreidimensionalen Blick auf die Stadt, so ein System. Überall sind Sensoren, die messen, ob da gerade jemand kommt. Wie intelligent ist diese Apparatur?
Sie ist natürlich nicht intelligent in diesem menschlichen Sinne, in wirklich eine Semantik der Dinge zu erkennen. Aber selbstverständlich hat sie ein hohes Erfassungsvermögen. Es ist ja auch nicht nur die Sensorik, sondern oft sind ja Informationen über die Umgebung bereits bekannt. Das heißt, die meisten Hersteller arbeiten natürlich mit sehr genauen Karten. Man muss natürlich aber die Software in die Lage versetzen, auch zu reagieren auf zum Beispiel eine unerwartete Baustelle oder eben Tiere, die auf der Fahrbahn laufen oder natürlich Menschen oder Radfahrer oder so. Also es ist schon eine sehr komplexe Software, aber die Rechenleistung und die Speicherleistung ist heute einfach angemessen, dass man mit diesen hohen oder mit dem großen Volumen an Daten, was da jede Sekunde verarbeitet werden muss, langsam umgehen kann. Also die Frage wird eher eine gesellschaftliche sein, inwieweit sich es durchsetzt und natürlich eine der Versicherungen. Also gerade in den USA wird es eine ganz große Rolle spielen.
Konstanze Kurz bei NDR Kultur über ihr Buch Arbeitsfrei, eine Reise zu den Maschinen, die uns ersetzen oder ersetzen werden. Wir sprechen gleich weiter darüber, was wir dann tun, wenn die Arbeit durch Maschinen gemacht wird. Vorher ein deutlicher Kontrast zur letzten Musik. Wir hören, ja, man kann sagen Heavy Metal, Apokalyptica, das ist dieses Cello-Ensemble, was die Hits von Metallica spielt. Woher kennen Sie diese Band?
Ich habe die mal vor vielen Jahren, das war eine sehr bizarre Situation, bei einem Musikfestival in einem ganz kleinen Zelt bei unglaublichem Regen, Matsch und Modder erlebt.
Bei welchem Festival?
Das war in Roskilde in Dänemark. Da haben die in so einem kleinen Zelt, niemand kannte die, mit ihren 4 Cellos im Matsch. Und es war so ein Spaß. Und später wurden die dann berühmt, aber ich erinnere mich noch sehr an dieses Festival.
Liebe NDR-Kulturfreunde, kurz mal anschnallen. Hier kommt Enter Sandman. Hardrock von Metallica, gespielt von einem Cello-Ensemble. Das war Apokalyptica mit Enter Sandman, mitgebracht von Konstanze Kurz, der Sprecherin des Chaos Computer Clubs und der Autorin des Buches Arbeitsfrei über die Maschinen, die uns ersetzen. Ich habe jetzt nicht genau recherchieren können, wie viele genau. Sagen wir mal, es gibt 500.000 Lkw-Fahrer in Deutschland. Wenn es dann in vielleicht 10 Jahren oder 15 Jahren selbstfahrende Lkw gibt, dann müssen die alle zu Hause bleiben. Sie schmunzeln schon. Wird das früher sein als in 10 Jahren?
Ja, ich denke, das wird schneller passieren, aber es sind eigentlich sogar mehr Menschen. Denn man muss natürlich auch an Taxifahrer denken, man muss an Kurierfahrer denken. Also eine höhere Anzahl von Menschen, die professionell Autos führt sozusagen oder eben Lastkraftwagen. Ich denke, auf Autobahnen wird es deutlich schneller gehen, denn ja, die autonome Bewegung von so einem Fahrzeugen auf einer relativ unanspruchsvollen, also technisch nicht so anspruchsvollen Strecke wie eine Autobahn wird sehr schnell gehen. Wir haben auch so eine gewisse Anomalie in Deutschland, dass die Speditionen, die LKWs betreiben, sehr schnell die Fahrzeuge wechseln. Wir haben also sehr wenige professionelle Spediteure, die Fahrzeuge haben, die älter sind als 4, 5 oder vielleicht noch 6 Jahre. Insofern ist der Zyklus der Erneuerung relativ schnell hier in Deutschland. Die Frage wird halt die Versicherung sein, klar, aber auch Regeln, die natürlich der Gesetzgeber schaffen muss. Das passiert in einigen westlichen Ländern schon, hier ist da noch nicht so sehr viel passiert.
Wir haben jetzt keinen Ökonomen mit am Tisch sitzen, deswegen spiele ich den kurz mal. Der würde doch sagen, das ist eine ganz normale Entwicklung, Produktivitätssteigerung, die hat es immer gegeben in der Marktwirtschaft. Das ist auch gut so und bisher haben unsere Arbeitsgesellschaften das auch immer aufgefangen. Warum sollte das in Zukunft anders sein?
Na, ich denke, daran ist schon was Wahres, sicher. Das ist der normale, eigentlich der Zyklus, den wir immer erleben mit technischen Innovationen. Das ist ja mit dem Buchdruck oder die Dampfmaschine so ähnlich, wenn man es historisch betrachtet. Aber wir haben natürlich eine gewisse Veränderung in der Dynamik. Das heißt, die technischen Innovationen sickern sehr viel schneller in den Lebens- und auch Arbeitsalltag ein. Und wir werden nicht wie früher die Zeit haben, die Menschen umzuschulen im Sinne ihrer Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenn also in 5 Jahren die Lkw-Flotte erneuert wird und viele von den professionellen Fahrern nicht mehr gebraucht werden, dann ist es keine Generationenfrage, dass man ja in Ruhe die Bildung umstellt, dass man den Menschen andere Fähigkeiten mitgibt und Fertigkeiten, sondern man wird sehr schnell in bestimmten Branchen Leute freistellen müssen und betrifft eben nicht nur man sagt immer, man unterscheidet immer so gerne im Blau- und Weißkittel. Es wird auch die Weißkittel treffen, weil eben auch sehr viel kognitive Arbeit durch Maschinen übernommen werden wird im Sinne von Software. Das wird schon interessant werden, weil die Gesellschaft so schnell oft nicht reagieren kann und wir haben eigentlich noch keine Antworten in der Bildung.
Haben Sie Antworten oder Forderungen, wenn es darum geht, zu sagen, was soll denn passieren? Wie sollten wir darauf reagieren?
Meine allererste Forderung und überhaupt der Grund, warum wir uns auf diese Entdeckungsreise gemacht haben und ein Buch geschrieben haben, ist natürlich, dass wir gerne darüber diskutieren wollen. Wir hatten eine lange Diskussion in der Politik, schon vor allen Dingen im Wahlkampf, über diesen Mindestlohn. Aber die Parteien haben nicht aufgegriffen, dass die Mindestlohndebatte unmittelbar mit der Roboterisierung oder der Automatisierung und auch dem Einsatz von Software zusammenhängt. Denn da sind ja oft ökonomische Kriterien, also Effizienzfragen, die sich da stellen. Und diese Diskussion würden wir in erster Linie gerne führen. Also wir hätten gerne mal eine Diskussion über die Alternativen, wie man damit umgehen könnte. Es gibt eine Menge Vorschläge, aber wenn man sie nicht mal diskutiert, dann wird die Problematik einfach passieren, ohne dass wir die gestalten können. Und in dritter Linie geht es uns natürlich um die sogenannte Automatisierungsdividende. Wir wollen wissen, wer greift die Profite von dieser massiven Automatisierung ab und wie wollen wir sie verteilen? Das ist die Aufgabe der Politik.
Das heißt, wer zahlt welche Steuern? Für was?
Und Steuern wären eine Frage. Wir sind eben heute gewöhnt, dass Steuern auf menschliche Arbeit erhoben werden. Könnte man in Zukunft anders debattieren.
Nämlich wie?
Naja, es gibt etwa, der Begriff ist so ein bisschen alt, der klingt immer so ein bisschen altbacken, die Maschinensteuer. Heute würde man die Konzepte sicherlich anders nennen, also dass man auch maschinelle Arbeit besteuert und nicht nur menschliche.
Tut man das nicht über die Unternehmenssteuer, denn die Maschinen erzeugen Gewinn und der wird versteuert?
Könnte man sich überlegen, aber da wird man sicherlich umsteuern müssen, also stärker regulieren müssen. Denn diejenigen, die heute in Maschinen, Roboter, Software investieren, haben natürlich einen hohen Investitionsvorteil und greifen natürlich damit auch in höherem Maße als früher solche Profite ab. Es sind einfach, ich will gar nicht sagen, dass ich alle Lösungen kenne. Wir haben natürlich mittlerweile eine Menge Vorschläge dazu gelesen und es diskutiert, sondern mir geht es eigentlich darum, dass wir es überhaupt mal debattieren. Also das ist aber bei allen Techniken so. Mir geht es häufig darum, dass man sich in die Lage versetzt, technische Entwicklung zu gestalten. Und zwar aktiv zu gestalten und nicht einfach zum Beispiel aus simplem Profitinteresse passieren lässt, sondern steuert. Und da bin ich nicht so ganz zufrieden mit der politischen Debatte.
Konstanze Kurz heute Mittag bei Klassik à la carte auf NDR Kultur, die sich als Aufklärerin in technischen Belangen sieht und das auch tut als Sachverständige für das Bundesverfassungsgericht, für Ministerien oder den Deutschen Bundestag. Sie ist Informatikerin, arbeitet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Wenn Sie auf die Generation Ihrer Studierenden schauen und das auch mit Ihrer Ausbildung noch vergleichen, wie schauen die auf diese Themen? Was hat sich da verändert?
Ich habe natürlich jetzt sehr viel mit Informatikern zu tun. Die sind in der Regel natürlich sehr techniknah. Bei der Studierendengeneration, mit der ich derzeit zu tun habe, mache ich mir oft Sorgen. Die sind sehr von diesem neoliberalen Denken geprägt. Das heißt, dieses frühere Denken, was ich von meiner eigenen Ausbildung noch kenne, an der Universität war, dass man das Studium auch so ein bisschen als sich selbst entdecken begreift, den Geist erweitern. Heute ist eine Studentengeneration in den Hochschulen, die aus meiner Sicht sehr viel effizienter versucht, ihr Leben zu planen und sehr viel mehr an die Karriere denkt. Das heißt, wir haben oft Optimierer ihrer eigenen Vita, die eben nicht mehr in den Semesterferien irgendwie in einen billigen Bus steigen und nach Südeuropa fahren, um mal 3 Wochen lang die Füße ins Meer zu stecken. Sondern
die machen Praktikum.
Genau, und zwar um noch eine dritte Fremdsprache zu lernen. Und ich glaube, dieser Ansatz, dass man sich allseitig bildet, ist durch die Bachelorisierung natürlich auch so ein bisschen unterminiert worden.
Sie haben in manchen Belangen eine missionarische Ader. An einem Punkt finde ich das ganz interessant. Wir haben oft die Tendenz zu sagen, der Gesetzgeber muss uns jetzt schützen. Wir müssen geschützt werden vor dem Zugriff von Unternehmen und Staaten. Sie sagen was ganz anderes. Wir müssen uns bewusst machen, was da passiert. Was fordern Sie? Was würden Sie auch unseren Hörern und mir mitgeben? Wie sollen wir umgehen mit unserer Sicherheit und unserem Datenschutz?
Na, ich glaube, dieses Bewusstmachen, also sich selbst bewusst machen, ist ein ziemlich entscheidender Punkt, um irgendeine Form von, was ich gerne digitale Mündigkeit nenne, zurückzuerlangen. Wenn man sozusagen nicht weiß, was hinter dem eigenen Rücken und bei den eigenen Geräten hintenrum passiert mit den Daten, die man dort jemandem überlässt, kann man natürlich auch nicht mündig entscheiden. Ich muss aber schon sagen, dass ich nicht prinzipiell sage, dass ich nicht auch Forderungen an die Politik hätte. Ich denke, dass man als Verbraucher, als Nutzer, als normaler Mensch in diesem technisierten Alltag Hilfe brauchen wird. Und ich wünsche mir nicht nur, dass sich die Nutzer sozusagen selbst die Lage versetzt sehen, mehr und mündig irgendwie zu entscheiden, wie sie diese technischen Systeme nutzen, sondern ich habe natürlich auch politische Forderungen, selbstverständlich. Aber für mich selber war schon immer wichtig, auch Technik zu erklären. Ich finde wichtig, dass man wissen, was man selber hat. Wenn man sich mit Technik zum Beispiel beschäftigt, ist ja nun mal mein Beruf, dass man versucht, auch weiterzugeben und auch Wissen einzuordnen.
Ich habe ein Interview von 2008 mit Ihnen gelesen oder gehört, Das war ein Radiointerview, was irgendwo archiviert worden ist. Da hatten Sie schon ein abhörsicheres Handy zum Beispiel.
Ja, natürlich. Es ist für mich natürlich auch Beruf, also dass ich selber Verschlüsselungsmethoden einsetze, dass ich mich ganz aktiv mit Selbstschutz im technischen Sinne, aber auch mit Anonymisierung beschäftige. Das ist natürlich mein Forschungsfeld. Und außerdem Ich mag natürlich auch gerne neue Geräte ausprobieren. Also ich bin schon auch ein Nerd und im Sinne von so Gadgets testen und so.
Und zum Beispiel die im Handel befindlichen Smartphones, die tolle Funktionen haben, aber immer den Preis, dass man sehr viel über sich erzählen muss. Zum Beispiel, wo man sich gerade befindet. Würden Sie so etwas nutzen oder nutzen Sie das nicht?
Also derzeit tue ich es nicht, probiere aber so neuere Geräte öfter mal aus. Ich habe schon meistens relativ viele Mobiltelefone, vergleichsweise jedenfalls.
Wie viele?
Also 4 oder 5 so meistens. Aber
immer dabei?
Der Durschnittsdeutsche hat übrigens auch schon fast 2. Also der Durchschnittsdeutsche.
Es gibt, glaube ich, mehr Mobiltelefone als Deutsche.
Ja, natürlich. Also ich probiere schon gerne Sachen aus, weil ich auch wissen will, wie die verschiedenen Hersteller, wie die so ihre Systeme bauen. Dennoch muss man leider konstatieren, dass bei den üblichen Smartphones, wie sie heute auf dem Markt sind, sehr wenig Möglichkeiten bestehen, dass man wirklich selber Hoheit ausübt. Aber es gibt sehr viele neue Projekte. Und wird sich, glaube ich, auch was ändern, einfach weil es einen Bedarf auch bei Käufern gibt, dass man selber sehr viel mehr tun kann auf den eigenen Geräten.
Konstanze Kurz war heute Mittag unser Gast bei Klassik à la carte auf NDR Kultur. 2 Bücher möchte ich Ihnen ans Herz legen. Das erste ist aus dem letzten Jahr, Arbeitsfrei, eine Entdeckungsreise zu den Maschinen, die uns ersetzen. Das hat sie gemeinsam mit Frank Rieger geschrieben, sowie auch Die Datenfresser, bereits 2011 erschienen. Und wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben oder diese Sendung noch einmal ganz genau hören möchten, sie steht jetzt schon online bei uns auf der Seite ndr.de/ndrkultur. Ganz herzlichen Dank, Konstanze Kurz. Schön, dass Sie da waren. Ich bin Mischa Kreisgott und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Nachmittag.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.